Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Tim Philipp Karlstetter ist nicht nur Buchautor, sondern hilft Menschen bei der Transformation sowie bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Im Podcast gibt er wertvolle Tipps für mehr Klarheit und warum er gern auch mal allein in der Schanze Kaffee trinkt. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, hallo.
Ich habe dich auserwählt, tatsächlich selbst, weil ich finde, dass du sehr viele spannende Dinge erzählt hast, die mich absolut getriggert haben. Und ich weiß, dass es vielen Menschen auch so geht, denn du bist du machst Transformationsberatung und hilfst Menschen, glaube ich, in ihre Kraft zu kommen oder überhaupt dahin zu kommen, dass sie mehr aus sich machen. Ist das richtig?
Ja, das hast du schöner formuliert, als ich das jemals formuliert habe, gefühlt. Das ist richtig. Ich selber habe die Phase öfters durchlaufen dürfen, dass ich aus Verwicklung in die Entwicklung gekommen bin und dadurch diese Kraft von mir innen wieder spüren durfte. Und dadurch immer klarer gesehen, dass viele Menschen dann doch manchmal nicht diese Klarsicht haben über sich selber und dadurch durch mangelnde Klarsicht, was ich selber dann auch erfahren durfte, einfach auch nicht in die Kraft kommen, in diese Selbstermächtigung von innen nach außen. Und ja, wie man ja so schön sagt, die Profession entspringt manchmal aus den eigenen Erfahrungen. Wenn man durch irgendwas durchgegangen ist und das gelernt hat und da das gemeistert hat, quasi, ist man in Anführungsstrichen berufen, anderen dabei eine Hilfe zu sein.
Ich finde es auch deswegen interessant, weil du einen etwas spirituellen Touch hast. Und oft ergeht es mir so, ich habe das auch, und viele sagen dann immer, oh nee, mit Spiritualität möchte ich nichts zu tun haben. Das ist mir alles zu esoterisch. Kennst du diese ganzen Vorurteile? Und als ich dich irgendwie gesehen habe, habe ich dich da auch nicht zugeordnet, weil du, und das ist ja wieder das, Menschen stecken einen in Schubladen und man denkt so, na ja, er sieht ganz gut aus, ne? Er ist vielleicht hier irgendwie unterwegs als Model und da, das ist ja auch so ein oberflächlicher Bereich. Und dann kommt so eine Tiefe. Wann kam die und wie hast du die entdeckt? Und kennst du Menschen, denen du Dinge erzählst und die dann sagen, das ist mir alles ein bisschen zu abgefahren? Was machst du dann? Was sagst du dann? Das würde mich wahnsinnig interessieren.
Also der Einstieg in das Thema, ich nenne es immer lieber das Thema Bewusstsein als Spiritualität, weil Spiritualität hat ein Dogma oder eine Prägung auch aus der Vergangenheit und immer noch ein Slide in die Esoterik. Und dadurch für viele ein No-Go-Topic, weil es auch einfach zu diffus und nicht greifbar ist. Deswegen das Thema Bewusstsein oder Bewusstheit ist für mich das Schlagwort, um zu in die Tiefe gehen zu können. Ich habe das zu Beginn meines Lebens nie gehabt. Und irgendwann war ich auch mal Model und habe ein paar Sachen im oberflächlichen Bereich gerne gemacht, habe aber irgendwann gemerkt, nee, das ist irgendwas ist da noch. Und ich komme nicht ran. Aber was ist da? Irgendwas schlummert, was ich noch nicht erlebe. Irgendeine Tiefe. Und dann habe ich mich quasi mit damals Freunden auf die Suche begeben nach den Wahrheiten des Lebens.
Und da komme ich gleich dazu, weil ich habe ja schon vorher kurz gesagt, wir haben uns hier vorher kurz unterhalten. Und ich habe dir gesagt, wir haben eine Menge Parallelen. Und wir haben vor allem eine, wir haben beide das Buch gelesen von Eckhart Tolle. Das war mein erstes Buch, was ich gelesen habe, jetzt. Und danach habe ich auch anders gedacht. Also weil ich, davor war ich auch so ein bisschen auf der Sinnsuche. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dachte, huch. Das sind ja irgendwie ganz neue Gedanken in meinem Kopf. Und so hat eigentlich irgendwie meine Reise angefangen. Gibt es auch diesen Punkt? Du hast es auch gelesen, das weiß ich.
Es war auch das Buch, was mir die Augen dahingehend geöffnet hat. Genau. Mit dem Buch begann meine Reise, Und dann ging es erst tief in das Thema Gegenwart und Spiritualität und Bewusstsein. Und dann bin ich irgendwann noch rüber bewusst gegangen in das Thema Wissenschaft. Also was, wie weit kann die Wissenschaft das ergründen, was in diesen Büchern wie dem Jetzt von Eckhart Tolle beschrieben wird? Und habe mich dann quasi ja an die Brücke herangemacht zwischen Bewusstsein und Wissenschaft oder Spiritualität und Wissenschaft. Und da kommen wir auf den Punkt, den du gerade sagtest, weil viele sagen, das ist mir zu weit weg und das verstehe ich nicht und das kann ich nicht annehmen. Und da, ich kann das nämlich absolut gut nachvollziehen, da können wir heutzutage in großen Feldern von diesen Bewusstseinsthemen mit der Wissenschaft schon nachkommen und sagen, okay, das sind einfach auch bewiesene Fakten, dass, ich nenne jetzt keine bestimmten Details, aber dass manche Dinge aus der Bewusstseinsforschung oder Arbeit auch wirklich greifbare Elemente sind.
Ich habe ja mal Wingwave gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wingwave, das ist ja mit diesen Augenbewegungen, Rapid Eye Movement. Du kannst dann halt, du machst kinesiologische Tests. Oh, ein schweres Wort, habe ich gerade festgestellt. Und dann kannst du sehen, ob jemand lügt oder nicht oder wie es so ist. Und dann kannst du es mit Wingwave behandeln und dann winkst du ihn quasi raus aus seinem Traumata. Und das ist auch nachgewiesen, dass das tatsächlich einen Effekt hat, weil wir ja auch durch das Schlafen machen wir ja auch diese Rapid-Eye-Movement-Bewegung und verarbeiten Dinge. Und deswegen finde ich das auch immer nicht so weit hergeholt. Und du hast recht. Und wie hast du dann gesagt, okay, ich widme mich dann diesen ganzen wissenschaftlichen Dingen. Wie steigt man dann ein? Weil ich habe das nicht gemacht. Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, okay, ich ergründe das so ohne den wissenschaftlichen Teil. Hast du dann nochmal angefangen, Dinge zu studieren? Oder hast du dann einfach so für dich das Selbststudium betrieben und Dinge herausgefunden? Und was war so ein Aha-Moment?
Mir war das Ganze dann ein bisschen zu ungreifbar. Also ich hatte einen Moment der Erlösung, Erleuchtung, wie auch immer, der Erkenntnis. Und dann habe ich aber schnell als studierter Unternehmer gesagt, irgendwie ist mir das zu weit weg, ich brauche was Greifbares. Und bin dann auf die Arbeit von Dr. Joe Dispenza gestoßen. Das ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler. Und der hat zum Beispiel viele Studien auch zum Thema Herzfrequenz und das Energiefeld um das Herz gemacht, wo messbare Ergebnisse aus seiner Arbeit kommen, die wiederum die, ich sag mal, nicht messbaren Ansätze von Eckhart Tolle zum Beispiel bestätigen in vielen Bereichen, dass wenn du in der Gegenwart bist, wenn du präsent bist und vom Kopf nicht in der Vergangenheit oder Zukunft hängst, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast. So, heutzutage sagen Menschen dazu Ausstrahlung. Ist es ja auch im Endeffekt. Und Ausstrahlung ist nichts anderes, als du sendest etwas aus. So, wir sind alle wie kleine Energiezentren und senden was aus. Und je präsenter wir sind, desto stärker senden wir etwas aus. Je mehr wir im Kopf vor Vergangenheit oder Zukunft sind, desto kleiner ist unser Energiefeld, was auch unter anderem von dem Dr. Joe Dispenza messbar gemacht wurde.
Energiefeld, das ist mein Stichwort. Denn du weißt ja vielleicht, oder auch nicht. Ich arbeite ja auch mit dem Energiefeld. Ich habe ja eine heilenergetische Ausbildung jetzt angefangen, ist auch erst im Oktober zu Ende. Danke hier an Olivia. Und da geht es auch darum, dass du dein Energiefeld vor allem stabil hältst. Und das kann man auf verschiedenste Arten machen. Und jetzt frage ich dich, weißt du um dein Energiefeld? Weißt du, wie es darum steht? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, mein Herzchakra geht immer zu. Apropos Herz. Und das ist ja eigentlich wichtig für alles. Also das ist ja unser Zentrum. Hast du Tipps? Weil du siehst so aus, als ob du geerdet bist und bei dir bist. Und das finde ich, und da hast du recht, deine Ausstrahlung ist so, dass man sagen würde, irgendwie fühlst du dich angekommen an. Oder ich habe diese, ist man jemals angekommen, ist natürlich auch mal eine Frage. Aber wie machst du das? Hast du da so ein Mittel? Meditierst du wahrscheinlich jeden Morgen?
Also der absolut erste, wichtigste Schritt für mich war zu erkennen, dass ich einen sehr aktiven Kopf habe. Mein Kopf ist eigentlich konstant am Arbeiten. Und als ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, wie schnell es mich quasi in den Kopf zieht. Und ich muss aktiv, und das mache ich dann auf einer täglichen Basis, mich aus, also die Energie Man sagt ja auch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Da, wo meine Aufmerksamkeit ist, wenn sie im Kopf ist, dann ist da die meiste Energie. So, das heißt, ich muss aktiv Energiearbeit in dem Sinne betreiben, dass ich sage, ich hole die Energie in den Körper zurück, zum Beispiel ins Herz. Das muss ich aktiv machen. Andere Menschen sind da von Natur aus mehr. So, haben nicht so einen aktiven Kopf, aber ein aktiveres Herz. Und diese Praxis, da gibt es verschiedene Ansätze, ob das ein bewusstes Atmen ist oder wirklich auch ja Yoga oder ganz bewusst, was ich oft mache, ich lenke einfach die Körperaufmerksamkeit in die Mitte von meiner Brust. Bewusst, also ich reguliere mich selber im Innen. Würde ich das nicht machen, würde ich nach wenigen Tagen wahrscheinlich wieder so im Kopf landen, dass ich nicht angekommen wirken würde, weil ich nach irgendwas suche oder irgendwas an Geschichten im Kopf habe und die Geschichten lebe, aber nicht in dem Moment bin. Ja.
Und du hast auch mal gesagt, irgendwie die Stille ist wichtig und viele können das ja gar nicht. Also ich mich eingeschlossen, es fällt mir schwer manchmal in einer gewissen Stille zu sitzen und diese auszuhalten. Wie wichtig ist das? Schaffst du das? Weil du sagst, du hast so viele Gedanken.
Ich würde vorsichtig behaupten, dass es nichts Wichtigeres gibt, als die Stille zu erkennen, weil meiner Meinung nach alles, was an Tönen und Geräuschen in dieser Welt existiert, kommt aus der Stille. Und genauso wie alle Objekte, die du im Raum siehst, kommen quasi aus dem Raum. Das heißt, die Stille zu fühlen, anzunehmen und zu erkennen, heißt im Endeffekt, du kannst zum weißen Papier zurückkehren, zum Ursprung, da wo, also die Stille ist nicht leer, das ist das Spannende. Die Stille ist eigentlich voll mit Antworten im Endeffekt. Nur ist manchmal der Kopf so widerspenstig, dass er sagt, nee, ich kann jetzt nicht still sein.
Aber da entstehen dann auch doch große Ideen, weil du scheinst ja auch jemand zu sein, der Ideen hat. Und ist das dann nicht so ein bisschen widersprüchlich, weil wenn man versucht, seine Gedanken vielleicht runterzuregeln, aber dadurch auch wahnsinnig gute Ideen entstehen, ist das nicht dann manchmal auch schade? Oder?
Für mich war irgendwann der Punkt, dass ich unterscheiden durfte, kommt eine Idee aus der Stille, aus der Weisheit oder kommt sie aus dem Kopf, aus dem Intellekt, aus dem Wissen? Und ich glaube, Albert Einstein sagte das über seinen Durchbruch in der Relativitätstheorie. Als er mal für einen Moment nicht nach der Antwort suchte, kam sie dann auf einmal. Aus der Stille ploppte sie auf. Und das sind diese, manche Lösungen und manche Ideen, die kriegen wir aus dem Intellekt nicht auf Papier, weil es bedarf mehr zu sehen, als der Kopf sehen kann. Und die Stille, die kann quasi diese Weisheit anzapfen. Und Weisheit ist, ja, wie der Name es auch schon sagt, da ist eigentlich alles drin aufgehoben an Antworten, nach denen die meisten Menschen im Leben suchen. Und dazu muss man lernen, in die Stille zu gehen und zu vertrauen, dass auch aus dieser Stille diese Antworten kommen, die letzten Endes die Lösung für gewisse Themen sind.
Ich habe ja mal gehört von jemandem, das ist auch ein, ich glaube, er ist Mönch. Ist er Mönch? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mal auf einem Vortrag gesehen, seine ersten Worte waren bei der Rede: Hört auf zu meditieren. Und wir saßen alle da und dachten so, hä? Wie bitte? Alle sagen meditieren und er hatte halt seine Mönchskutte an und ich dachte, dieser Mann hat gerade gesagt, hört auf zu meditieren. Ging dann aber weiter. Er hat dann gesagt, warum? Er hat gesagt, es ist viel wichtiger, dass ihr mit euch selber Gespräche führt. Und zwar jeden Tag. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit einer Freundin euch jeden Tag trefft, eine halbe Stunde und mit ihr redet, nach einem Jahr wisst ihr alles über sie und ihr wisst ganz genau, wie sie tickt und so. Und macht es doch einfach mal mit euch selber. Und anstatt zu meditieren, sprecht doch einfach mal mit euch selbst. Habe ich mal versucht. Ist dann auch komisch, aber ich habe es zum Beispiel nicht geschafft. Ich wusste nicht, was ich mir sagen soll. Und wäre das auch ein Konzept? Also wie findest du das? Sozusagen, ach ja, Stille ist schön. Aber meditieren ist vielleicht auch schön, aber vielleicht doch mit sich selber nochmal zu sprechen. Das Ding ist, mit sich selber ehrlich zu sprechen, ist, glaube ich, der Punkt.
Ich würde da erstmal ansetzen, was heißt mit sich selber zu sprechen, weil du hast ja dann, du teilst in zwei. Du sprichst ja mit dir, das heißt, du bist in dem Moment zwei, was ja eigentlich irgendwo nicht sein kann, weil du eins bist. Und meine Erkenntnis in dem Ansatz ist, wenn du lernst, deinen Verstand in Aktion zu betrachten und mit deinem Verstand, mit deinem Denken quasi sprichst, dann sprichst du von einem Ort, der jenseits des Denkens ist. Und das hilft mir zum Beispiel, wenn ich zu viel denke, dann packe ich meinen Verstand quasi raus, beobachte ihn und sage, so, was möchtest du mir denn jetzt eigentlich mal sagen? Ist das denn wichtig? Ja, wie geht's dir denn? Kannst du zur Ruhe kommen heute? Brauchst du was, damit du aufhören kannst, unbewusst die ganze Zeit konstant zu denken oder was? Und in dem Moment, wo ich quasi meinen eigenen Denkapparat anspreche, fühlt er sich beobachtet oder ertappt und dann, nö, eigentlich geht's mir ganz gut. Und schon wird's ruhig. Schon kommt die Stille. Und ja, so würde ich oder so mache ich das.
Und du hast ja auch ganz schön viel auf deinem Instagram-Kanal, ich habe es ja gesehen, über Intuition gesprochen. Oder du sprichst da ja sehr oft drüber. Und ich habe das Gefühl, manche haben es auch nicht mehr, diese Intuition. Ich kenne das selber. Wenn mich der Alltag fordert und wenn ich 1000 Sachen wieder im Kopf habe, ich habe auch viele Dinge manchmal im Kopf, oder alle Menschen wollen irgendwas von einem, dann klingelt das Telefon und dann weiß ich manchmal gar nicht, was mache ich da eigentlich. Also ich reagiere einfach immer nur auf das, was da kommt. Und du hast irgendwie oft gesagt, dass es viele Dinge gibt, die intuitiv geschehen oder die man intuitiv machen sollte und dass wir das mehr herausarbeiten sollten. Ist das richtig?
Ich zitiere doch mal Albert Einstein. Der hat gesagt, die Intuition ist ein göttliches Geschenk und der Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen. Und was das eigentlich sagt, für mich, ist, die Intuition ist niemals weg, weil sie ist immer da. Sie ist quasi in Anführungsstrichen die Anbindung von uns zum, wie auch immer man sagen will, Universum, Gott. Ja, jeder hat seine Begrifflichkeiten. Nur spricht sie manchmal sehr sanft und sehr leise. Und je lauter der Kopf ist und je lauter das Denken, desto schwieriger ist es, diese Intuition zu hören oder ihr auch zu folgen. Und genau das ist letzten Endes das, worauf ich auch mit meiner Arbeit hinausgehe, weil nicht nur als Individuum, als Privatperson oder als Unternehmer im Unternehmen, sondern auch global und gesellschaftlich sind viele Dinge meiner Meinung nach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil es nach diesem intellektuellen Verständnis geht. Und das intuitive Verständnis viel weisere Entscheidungen, egal ob es, wie gesagt, Privatpersonen, in Beziehungen, in Lebenswegen oder als Unternehmer in Unternehmenssituationen, oder als gesamte Gesellschaft in, wie gehen wir weiter. Deswegen ist meiner Meinung nach die Intuition etwas, was, ich weiß nicht, wo man sagen, ob das bewusst oder unbewusst nicht mehr so aktiv ist in dieser, zumindest westlichen Welt, ein unterschätzter Wert, deutlich unterschätzt. Und viele, vielleicht noch wichtig, viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, neben dem Nichtwissen wirklich, was es ist, ist natürlich auch schwierig für den Kopf zu verstehen, was die Intuition ist, weil ja, ist es auch einfach die Angst davor, gewisse Führung zu delegieren, aus dem Kopf in dieses Gefühl der Richtigkeit. Weil der Kopf will Überleben sichern. Der versucht, ja, okay, hier und da, aber die Intuition sagt, ach, komm doch mal zur Ruhe, hör doch mal auf mich, ich kenne doch den Weg, ich führe dich.
Und hast du denn mal so ein tolles Beispiel, ist es vielleicht auch ein Beispiel, du bist ja selber jetzt hier, für alle, die dich kennenlernen wollen, bist ja in Hamburg, das ist schon mal ganz gut, ich bin ja ein Hamburger Stadtmagazin, also ist es ganz passend, dass du hier bist, aber du warst ja nicht immer hier in Hamburg, du warst ja jetzt die vergangenen Jahre auf Fuerteventura und als du jetzt entschieden hast, wieder nach Hamburg zu kommen, bist du da deiner Intuition gefolgt, hast du gemerkt, da stimmt etwas nicht. Oder wie merkt man das? Weil viele merken es ja auch gar nicht mehr im Alltag, was sie eigentlich... Sie merken das, aber sie reagieren darauf nicht oder sie entscheiden sich auch nicht, dann etwas zu tun. Also ich habe das ganz oft bei mir, bei meinen Freundinnen, die dann zum Beispiel jemanden kennenlernen, haben Dating und sie wissen schon, das läuft nicht. So, sie lassen sich aber trotzdem ein, obwohl ihr Bauchgefühl schon sagt, eigentlich ne, no go. Und trotzdem machen sie es. So, und hören nicht auf ihre Intuition, lieber zu sagen, lass es. Und das sind ja alles so Entscheidungen, die man dann nicht fällt. Und man begibt sich da rein, obwohl einem das Innere vielleicht was anderes sagt. Und dann landet man irgendwie in so einer 10-jährigen Ehe, weißt du? Und dann kriegt man irgendwann die Lifetime-Crisis und dann trennt man sich und das ist dann traurig.
Das ist ein gängiges Phänomen. Ich habe mit einigen Unternehmern gesprochen, die ähnlich mit ihrem Unternehmen durch Phasen dieser Thematik gegangen sind. Das Problem sind manchmal Zwänge. Das heißt, du hast als Mensch das Bedürfnis, irgendetwas zu tun, weil du hast ein manchmal Mangel an Selbsterkenntnis und Verständnis über dich, was eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig für dich ist. Und ich habe irgendwann mein Auto verkauft, mein Motorrad verkauft, alle meine materiellen Gegenstände mal veräußert und gemerkt, auch diese Simplizität ist eigentlich ganz gut, weil dadurch erkenne ich wieder, was ich wirklich brauche in dieser jetzigen Lebensphase, in diesem jetzigen Kapitel. Und gerade wenn du das Gefühl hast, du bist nicht mehr wirklich du selber und hast dich irgendwie verwickelt in irgendetwas, ist das beste Zeichen, dass du nicht mehr deiner Intuition folgst. Und das war auch mein Beweggrund, wieder die Insel zu verlassen, weil ich gemerkt habe, ich entfremde mich von meinem Kern. Also ich kenne mich in mir, in meiner geerdeten Präsenz und ich weiß, wer ich bin und habe irgendwann festgestellt, ich bin das nicht mehr. Irgendwie bin ich anders geworden. Und das ist eigentlich ein super Indiz. Das kann im beruflichen Kontext, privaten Kontext oder geografischen sein. Irgendwie habe ich mich ein bisschen verwickelt.
Und ist dir das aufgefallen, weil du so ein bisschen grantelig geworden bist? Also ich merke das immer, wenn ich so ein bisschen leicht pissig bin. Dann, wenn ich Leute so anmotze ohne Grund, dann denke ich immer so, huch, was ist jetzt mit mir los?
Ich habe es gemerkt, ich wurde gemütlich und faul. Und das ist nicht meine Natur. Meine Natur ist eigentlich, ich bin ein relativ dynamischer, sportlicher Mensch, der Lust hat auf Abenteuer. Das ist mein wahres Wesen. Und da habe ich nach einer gewissen Zeit gemerkt, ach, so eigentlich ganz schön hier so einen Kaffee zu trinken. Gucken wir später irgendwo was essen gehen. Ach, schönes Wetter. Ach, guck mal die Leute. Ne? Ach. Das heißt, ich bin nur in diesem Beobachter und Genussmensch zu dem geworden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das fühlt sich nicht gut an. Eigentlich fühlt es sich gut an, weil es ist schön, aber es fühlt sich nicht gut an, weil das bin nicht ich. Und dieser Unterschied ist manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, weil viele Dinge sind schön. Es gibt, wenn du jetzt das Thema Partnerschaft nennst, oh ja, toller Mensch, ne, in dem Date. Das ist ein schönes Gefühl. Oh, schön. Aber bin ich das in dem Moment? Ich glaube, das ist diese Kernerkenntnis, die viele Menschen für sich selbst einmal immer wieder spiegeln dürfen. Und die Frage reicht manchmal schon aus. Denn die Frage, sich zu fragen, bin ich das? Aktiviert die meiner Meinung nach die Intuition zu sagen, fühlt sich's richtig an oder nicht? Weil man sagt über die Intuition aus oder sagt, dass die ein Gefühl der Richtigkeit. Es ist nicht gut oder falsch, sondern es fühlt sich einfach richtig an. Nach mir. Und sich da zu fragen, bin ich das gerade?
Und ich finde, das ist, und da wollten wir eigentlich auch mal drüber sprechen, ich finde, das ist ganz schwer, sich zu fragen, bin ich das eigentlich in so einer Welt, die jetzt wirklich nicht ganz leicht ist. Also wir haben Kriege, wir haben einen Rechtsruck in der Politik und dann sich zu fragen, wer bin ich eigentlich in diesem ganzen System und was mache ich hier eigentlich? Also diese Frage stelle ich mir eigentlich jeden Tag, was mache ich eigentlich und wo will ich hin und warum bin ich hier? So. Glaubst du, das stellen sich die Menschen viel zu wenig oder wie komme ich dahin, mich selber noch mal ein bisschen mehr zu positionieren, mich selbst mehr zu ermächtigen, mich mehr auch zu entscheiden, intuitiv, wie komme ich dahin? Also außer zu dir zu kommen natürlich wahrscheinlich.
Das ist die einzige Möglichkeit.
Einfach zu dir gehen. Du machst es ja, aber was kann man so ein bisschen selber für sich noch tun?
Räume schaffen. Das ist eine Sache, die ich lernen durfte, sich Räume der Ruhe zu schaffen, sich Räume der Einkehr. Weil jeder Mensch weiß irgendwo im Kern, dass er sich mag. So. Warum schafft man sich nicht Räume, wo man genau das praktiziert? Etwas, was man einfach nur für sich tut, weil man eine, in Anführungsstrichen, schöne Zeit mit sich verbringen mag, weil man sich das gerade selbst wert ist. Man schenkt heutzutage in der Gesellschaft viel Wert in verschiedene Dinge und versucht, etwas zu bewegen im Außen, was verständlich ist, was auch viel Veränderung braucht heutzutage. Aber bevor ich mir nicht Räume mir selber zuschreibe, wo ich mir selber nahe komme und mich stärke und nähre durch, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken auf der Schanze, mit mir alleine zum Beispiel. Oder
machst du das?
Ja, ich mache das ganz bewusst. Also ich gehe ganz bewusst an Orte, das kann auch mal public sein oder Orte der Ruhe, und lenke dann die Aufmerksamkeit in mich rein, um mich selbst einmal zu isolieren von der Welt, zu nähren und mit mir einen gemütlichen, schönen Moment zu verbringen. Ja, für viele Menschen wäre es, ja, das ist doch egoistisch. Das ist alles andere als das. Das ist meiner Meinung nach das absolut Essentielle, was kaum einer macht noch.
Und wenn dann jemand kommt und dich anspricht in deiner Ruhe, sagst du dann, sorry, aber ich trinke gerade mit mir einen Kaffee.
Das ist tatsächlich noch nicht vorgekommen.
Ach so.
Aber wenn, ja, nein, ich bin dann nicht so, dass ich dem Ganzen, weil das ist auch noch etwas, was ich gelernt habe. Manchmal passieren Dinge, weil sie passieren sollen. Und wenn dann ein Mensch kommt und ich schlage keine Sachen aus, also es ist kein Ausgrenzen, sondern manchmal sind dann gerade diese Momente, wenn man sagt, ich nehme jetzt Zeit für mich, und dann kommt jemand, den man vielleicht kennt, wie man sagen würde, vielleicht magische Umstände, die dann zu etwas führen, was man vorher so noch nicht gesehen hat.
Deswegen habe ich auch interessanterweise dein Profil in meinen Feed gekriegt. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht erklären. Und dann habe ich einfach nur aus Neugier da mal reingeguckt, weil ich dachte, wer ist dieser Mensch eigentlich und warum wird er mir ständig vorgeschlagen, weißt du? Und ich glaube auch, und es klingt jetzt ein bisschen esoterisch wieder oder spirituell, ich glaube, irgendwas hat uns zusammengeführt aus irgendeinem Grund, weil wir beide irgendwas mit unseren Energiefeldern machen und vielleicht sind die gerade synchronisiert, ich weiß es nicht. Und es hat irgendeinen Grund, dass wir uns austauschen heute hier im Podcast, weil normalerweise ist es so, Menschen fragen mich, ob sie in meinen Podcast kommen können. Und dann sage ich meistens ja, weil ich das auch spannend finde, wenn sie was Spannendes haben. Aber ich glaube, du bist einer der wenigen. Ich glaube, ich habe das nur zweimal gemacht, dass ich Menschen so aktiv eingeladen habe, in meinen Podcast zu kommen, weil ich gemerkt habe, du hast genau diese Themen, die mich auch gerade wahnsinnig umtreiben. Und ich glaube, die ganzen Menschen um mich herum fragen sich, wie werde ich eigentlich zu dem, was ich bin? Und das ist so die große Frage. Deswegen hast du auch, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, du hast ja Bücher geschrieben und die helfen wahrscheinlich auch. Also nicht nur sich selber einen Raum zu schaffen, zu dir zu gehen. Du machst ja 1:1 Coachings. Ich hasse übrigens das Wort Coach, das muss ich auch nochmal sagen.
Mentoring.
Mentoring. Ja. Magst du das Wort Coach auch nicht?
Es ist ein bisschen, nicht wirklich.
Ja, also Mentoring kann man bei dir machen. Ja. Und man kann vor allem eins noch, deine Bücher lesen, glaube ich. Das ist, hilft wahrscheinlich auch. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir das mehr in die Welt tragen müssen. Denn vielleicht kommen dann auch mehr intuitive Entscheidungen oder Menschen entscheiden sich anders oder Menschen werden anders.
Ich glaube auch, deswegen habe ich irgendwann auch dieses Buch oder die Bücher geschrieben, nicht jeder ist zu jedem Zeitpunkt gleichermaßen bereit, diese Reise anzutreten von ein bisschen verwickelt im Kopf hin zum Herz und zum wahren Kern. So, und meine Bücher sind so aufgebaut, dass es quasi diese Reise darstellt, Kapitel für Kapitel, aber du kannst es in deinem Tempo lesen. Das ist quasi das letzte Lebenselixier, eine Flugreise ins Paradies.
Manchmal liest du auch auf Instagram, habe ich gesehen, dass du auch manchmal aus dem Buch vorliest.
Ja, ich lese ganz gerne vor, und was noch paradoxer ist, und das habe ich, kann man ja so sagen, ich glaube, ich habe mein eigenes Buch mindestens schon 60 Mal gelesen.
Das ist auch okay.
Ja, weil das ist, gefragt, was liest du denn da? Ah ja, schön. Ist dein eigenes Buch? Ja, und das ist halt, warum ich das anscheinend auch geschrieben habe, es ist ein Wegweiser zurück zu dir. Und auch ich bin nicht perfekt und habe in dieser Welt definitiv, was das Thema angeht, immer wieder Herausforderungen. Und deswegen nehme ich mir das Buch selber auch immer mal wieder zur Hand, um mich zu mir zurückzubringen.
Ich wollte auch immer ein Buch schreiben, aber ich habe irgendwie, ich schaffe das nicht, weil ich komme dann so auf zwei Seiten und dann denke ich so, nee, ich kann es irgendwie nicht. Meine Geduld reicht einfach nicht. Aber wie bist du zum Schreiben gekommen? Weil ich finde, das ist ja auch so ein Prozess. Hatte ich dann auch irgendwie, hast du gemerkt, das ist jetzt richtig, da kommt von oben, das fließt durch mich hindurch in meinen Laptop hinein und dann schreibe ich das.
Exakt.
Ja, siehst du.
Hättest du das nicht gesagt, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, so zu sagen, aber genau so war es tatsächlich. Ich habe das Inhaltsverzeichnis von dem letzten Buch in einer Minute gehabt und dann nach dem Inhaltsverzeichnis den Inhalt geschrieben. Also wie quasi eine Art, ja, was auch immer für ein passendes Wort da reinspielt, aber ich würde sagen, eine intuitive Eingebung, das ganze Buch.
Glaubst du, es gibt so eine Führung in dir, die das dann eben macht? Also ich habe das manchmal, dass ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass ich diese Energiearbeit mache. Wenn ich das mache, dann bin ich tatsächlich geführt auf eine Art, die ich nicht erklären kann. Und es fällt manchmal schwer, Leuten zu erklären, was ich tue, weil ich fühle mich geführt. Es ist nicht ein Prozess, der mich anstrengt. Und es ist nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt machen, sondern es fließt so aus mir heraus. Und es klingt vielleicht für Außenstehende dann komisch. Ist es beim Buchschreiben ähnlich?
Ich hatte die große Herausforderung, das hat mich ein paar Mal untriebig gemacht, dass ich mit den Informationen, die ich bekommen habe, nicht mit dem Tippen hinterherkam. Also es kam so schnell, genau wie du sagst, ja, ich muss das jetzt alles hier irgendwie tippen, was ist das? Das passiert alles ziemlich schnell. Also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und dann wie hast du es gemacht? Hast du Sprachmemos geschrieben oder Sprachmemos gemacht, damit du es nicht vergisst? Oder wie geht das?
Ich habe es erstmal mit ganz viel Rechtschreibfehlern geschrieben. Hauptsache, dass ich irgendwie den Inhalt verstehen und zusammenbringen konnte. Und dann habe ich es mir danach durchgelesen und angepasst. Aber ja.
Bleibt es denn bei diesen Büchern oder spürst du, da kommen noch mehr?
Also jetzt aktuell, ein guter Freund von mir, der Marc, hat das letzte Buch bei Audible als Hörbuch gesprochen. Und wir haben gesagt, das ist, glaube ich, jetzt gerade das Prägnanteste, was es irgendwo braucht. Deswegen geht es mir jetzt in erster Linie mehr darum, die Inhalte dieses Buches an den Mann zu bringen, als ein neues Buch zu schreiben. Weil auch die Inhalte, das ist halt kein klassisches Buch in dem Sinne, eine Geschichte, sondern es ist eine transformative Reise und Arbeit, die da auch drin steckt. Und die würde ich halt sehr gerne Menschen zur Verfügung stellen in erster Linie und eventuell auch bei den einen oder anderen, mit denen diese Reise aktiv machen.
Und wenn man jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte das Mentoring haben, ich möchte 1:1 Coaching haben, du hast noch Zeit? Oder wie lange dauert sowas? Also begleitest du den Menschen über Jahre oder ist das eher so ein halbes Jahr? Ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen, die auch, ich glaube auch, sie sagt nicht Coach, aber sie sagt 3 Tage mit mir intensiv und du bist anders. So, sie sagt, ich gebe dir mein Versprechen, 3 Tage mit mir und du wirst ein anderer Mensch.
Ja, sowas
muss man. 3 Tage mit dir?
Muss man in der heutigen Zeit, ohne dass ich sie kenne, aber heutigen Zeit so vermarkten, weil Menschen haben nicht viel Zeit. Menschen wollen auch meistens nicht viel Zeit investieren. Deswegen ist es schwierig, etwas in Anführungsstrichen Langwieriges zu verkaufen. Meine Selbsterfahrung besagt, ja, ich könnte mit dir in 3 Tagen definitiv eine Veränderung herbeiführen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, oder weiß ich, das wäre fahrlässig von meiner Warte aus. Ich würde es nicht tun, weil diese neue Form, sich selbst zu sehen und auch zu leben, die muss auch irgendwo eine Phase begleitet werden von jemandem, der das schon mal durchgemacht hat. Weil ansonsten kommen auch manchmal so ein paar Unstimmigkeiten in der eigenen Lebenssituation, weil, jetzt ist das anders und irgendwie weiß ich nicht, was mache ich denn jetzt mit der Situation? Oder was mache ich hier? So habe ich das ja noch nie gesehen. So. Und deswegen, bei mir kommt es auf die Person und Situation drauf an, von 1-2 Wochen bis hin zu ein paar Monaten. Also Jahre hatte ich jetzt noch nicht. Sollte auch nicht der Fall sein. Einige Klienten kamen nochmal wieder nach einer Zeit und gesagt, ich bin jetzt an dem Punkt, irgendwie bräuchte ich nochmal so einen Shot Bewusstsein, ich häng da. Aber total individuell.
Das. Hast du nicht aber manchmal auch das Gefühl, dass man woanders stand, als du das Buch geschrieben hast? Also ich habe das manchmal so, wenn ich mir alte Magazine von mir angucke, dann denke ich, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? So, aber ich glaube, damals fand ich es okay. Also meistens finde ich es gar nicht so okay. Meistens ist es so, dass ich es danach gerne wieder wegschmeißen würde. Aber ich komme dann irgendwann doch raus. Deswegen kann ich kein Buch rausbringen, weil ich dann immer denke, ich würde es dann am liebsten wieder irgendwo in die Mülltonne werfen. Deswegen frage ich mich immer, wenn man etwas schreibt und dann ist es ein paar Jahre her, man ist doch immer woanders. Und du hast es, glaube ich, auch vorhin gesagt, man verändert sich ja auch über die Zeit. Und mit 16 warst du wahrscheinlich noch ganz anders, oder? Als jetzt.
Wesentlich verkopfter, ja. Wesentlich mehr ein Produkt des Systems, als ich das eigentlich wollte. Ich kann das nachvollziehen und ich habe dieses Buch 2021 geschrieben, das jetzige. Das ist 4 Jahre her und ich habe es 4 Jahre lang nicht veröffentlicht, genau aus dem Gedanken. Weil ich gedacht habe, was ist, wenn ich 34 bin? Was ist, wenn ich so und so alt bin? Sehe ich das dann immer noch so? Kann ich dahinter stehen? Gerade bei Themen wie diesen war es mir wichtig, wenn ich mit so etwas nach außen gehe, dass ich da das Gefühl habe, das ist irgendwo zeitlos wertig. Und das konnte ich natürlich noch nicht beurteilen. Jetzt kann ich es beurteilen, weil jetzt habe ich immer noch das Gefühl, dass es immer noch und wenn nicht sogar mehr Wert für mich darstellt und für andere als noch vor 4 Jahren. Und da komme ich wieder auf den Punkt. Ich glaube, als ich das geschrieben habe, wie du sagtest, dieser Fluss, der dann einfach kommt durch dich durch und du musst das jetzt auf Papier bringen oder zu dem anderen Menschen transportieren oder wie auch immer, der kommt aus einer anderen, also aus einer Form von Weisheit. So fühlte sich das an. Und Weisheit ist meiner Erkenntnis nach relativ zeitlos. Also der Inhalt des Buches hat, ich würde sagen, nichts mit Tims Lebensgeschichte zu tun. Und auch nichts mit Tims Kapiteln, sondern es ist relativ ungefiltert einfach so durch mich durchgekommen. Deswegen lese ich mir das selber manchmal noch durch und denke, okay, ja, ist ja gut, sich da mal wieder dran zu erinnern. Also, ja.
Du hast es eben gesagt, Tims Lebensgeschichte. Ich habe immer noch eine Frage, die ich irgendwie habe. Wann kam so dieser Punkt, dieser, also natürlich mit Eckhart Tolle und dem Buch, aber gab es irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis? Also ich habe zum Beispiel, bei mir gab es Erlebnisse, die ich so hatte, wo ich an Punkten stand, wo ich dachte, okay, das war jetzt krass und jetzt muss ich halt doch mal mich mehr mit mir selbst beschäftigen. So zum Beispiel meine Scheidung. Das ist immer so ein Schnitt im Leben, wo man dann denkt so, oh, da war was, jetzt ist da so ein richtiger Cut. Und hast du auch so dieses Gefühl gehabt, okay, da war was und jetzt musste ich irgendwie anfangen, mich selber mit mir selbst zu beschäftigen. Jetzt muss ich anfangen, auch mal über die größeren Dinge im Leben nachzudenken. Jetzt bin ich nicht mehr 16, sondern 18.
Und gute Frage.
Manchmal gibt es das ja.
Ist ja jetzt schon, mein Startpunkt in diese Reise war vor 10 Jahren ungefähr. Nach meinem Masterstudium habe ich gemerkt, irgendwas ist irgendwie nicht so ganz erfüllend auf diesem Weg.
Du hast studiert, weil du dachtest, das muss man so machen?
Nee, ich war auch sehr interessiert und sehr erfolgsorientiert als Mensch, weil ich wollte eigentlich oder will immer noch, aber zu der Zeit aus anderen Beweggründen, etwas Erfolgreiches auf die Beine stellen, um mit der Welt zu teilen. Nur zu der Zeit waren ja die Beweggründe andere und ich habe gemerkt, irgendwie war mein Antrieb Ego oder das war mehr, ich will jetzt auch hier, ich bin studiert und ich habe was im Kasten und da mache ich jetzt was richtig Cooles raus und das wird,
dann fahre ich ein richtiges Auto.
Ja, und das wird richtig Wirkung schlagen hier in der Welt. Ich kann das und das. Dieser Sportsgeist, der dann aber irgendwann, ja, mich sehr unzufrieden gestimmt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diese Spur jetzt weiterfahre, dann ist das in 10 Jahren, wenn ich wahrscheinlich nicht glücklicher. So, das war eigentlich der Anfang. Also der Anfang war kein so einschneidendes Erlebnis, aber jetzt der Punkt, letztes Jahr ist meine Oma gestorben und da habe ich gemerkt, wie kurz das Leben ist und wie wichtig es tatsächlich ist, in dieser Zeit das mit der Welt zu teilen, was man auch einfach in sich trägt. Weil ich hatte auch immer ein bisschen Angst davor, mit dieser Arbeit dann auch auf andere zuzugehen. Also ich hatte nie ein Problem damit, mich mit mir selber und mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber damit natürlich dann im Endeffekt nach außen zu gehen und zu sagen, ja, ich kann helfen und ich habe diese Fähigkeiten entwickelt und ich möchte, dass ihr, das war ein größeres einschneidendes Erlebnis, war da notwendig, dass ich diesen Schalter umlegen konnte.
Es ist ja meistens so, dass man, wenn man in seine Größe kommt, dass einem selber ein bisschen Angst macht und man sich selber eigentlich die größte Hürde ist man selbst, wenn man sich dann denkt, so, kann ich das, bin ich dazu bereit? Und es ist interessant, dass du es sagst, weil ich das jetzt wirklich habe und im Oktober ist meine Ausbildung zu Ende und ich denke oft darüber nach, kann ich mit dem, was ich da erarbeitet habe, wirklich auf die Menschen zugehen? Und deswegen denke ich immer, man muss sich das dann selber trauen und sich selber ein bisschen Mut zu sprechen, ne? Damit man Dinge tut.
Es tut dann nicht wirklich jemand anderes. Ja.
Und man hat nicht viel Zeit. Also man hat nicht viel Zeit auf dieser Erde, dann doch. So, es ist nicht viel. Und deswegen denke ich mal, wir sollten das Beste daraus machen, ne?
Ja, ja, genau. Und das Beste heißt ja auch manchmal wirklich das Authentischste, das, was wirklich aus dir, was du bist. Und du kannst ja auch das Beste, den besten Schrank bauen, obwohl du kein Schrankbauer bist. Aber verlierst dich so in einer Perfektion von einer Lebensrichtung, die aber eigentlich gar nicht deinem wahren Kern entspricht. Und dann wachst du irgendwann auf und denkst, oh, Mensch, ist ein genialer Schrank, den ich hier gebaut habe. Und warum? Ich wollte doch gar keinen Schrank bauen. Das ist mir schon oft passiert, immer wieder in Phasen, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich sollte erstmal gucken, wo bin ich denn hier eigentlich im Kern? Und was ist der wahre Wert, den ich in meinem Leben teilen will?
Ich habe ja so viel über dich recherchiert tatsächlich im Vorfeld, dass ich weiß, du hast eine Terrasse gebaut. Also insofern war das auch so eine Führung, hast du gesagt, oh ja, das mache ich. Und auf einmal war die Terrasse fertig? Nee.
Nee, das war eigentlich eher ein Geschenk. Geschenk von meiner Familie, weil ich brauchte zu der Zeit ein bisschen Erdung.
Ach so.
Manchmal ist man ja dann auch in diesen Themen so ein bisschen am Fliegen und in der Energiewelt. Und das war eine gute Zeit, um mal wieder Erdung zu bekommen.
Finde ich gut. Mein Podcast geht nur 30 Minuten. Wir haben die Zeit schon überschritten, weil es so spannend ist, mit dir zu sprechen. Aber ich habe noch eine Frage. Du hast gesagt, Hamburg, das Tor zur Welt. Du bist auch jetzt wieder in Hamburg. Und ich frage jeden Gast immer, gibt es einen tollen Tipp, den du hast, was man machen kann? Also neben der Schanze Kaffee zu trinken, gibt es einen Ort, wo du sagst, da muss man hingehen? Also für mich ist es zum Beispiel nur mal so, Planten und Blumen, Rosengarten, jetzt um diese Zeit, einfach der Hammer, weil die ganzen Rosen blühen, der Duft ist unfassbar und sich da einfach nur hinzusetzen und ich fühle dann so ein Glück in mir, dass ich kann es gar nicht beschreiben und das ist vielleicht, klingt auch irre, ich bin ja Frau da irgendwo auf der Bank, aber ich liebe das und ich liebe dann auch, wenn keiner dabei ist. Also gibt es für dich so einen Ort?
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich liebe den Hamburger Flughafen. So, der hat
auch schön.
Irgendwie nicht wirklich was direkt mit Hamburg so, doch hat er ja zu tun. Aber wenn du sagst, Hamburg, das Tor zur Welt, das ist für mich immer das Flughafenphänomen. Wenn ich da sitze, freue ich mich, dass ich Hamburger bin, weil das so ein schöner Flughafen ist. Und gleichzeitig habe ich dieses Gefühl von Flexibilität und Freiheit, von hier aus überall hin zu können.
ich suche da immer noch die Wiese. Kennst du die? Es gibt irgendwo eine Wiese, wo du sitzen kannst und dann fliegen die über dich drüber, weil das ist so die Einflugschneise. Kennst du die? Die müssen wir mal suchen. Ja. Das ist, also, das hat jemand mal gepostet und ich dachte so, wo ist diese Wiese? Und da hat auch jemand geschrieben, es ist einfach eine Wiese, die da irgendwo ist und dann fliegen die Flugzeuge quasi über dich drüber und du kannst die ganze Zeit sehen. Ich glaube, das wäre faszinierend. Ich suche die schon eine Weile, also falls du sie findest.
Ich halte mir die Augen offen.
Ja, ich glaube, es muss schon im Norden sein, also, also nördlich vom Flughafen. Aber ich suche sie immer noch, ja, ich suche sie immer. Und da gibt es so ein Café. Das ist auch außerhalb des Flughafens. Da fährt man, wenn man.
Über diese kleine Brücke. Ja. Dieses direkt an der Start- und Landebahn.
Ja, warst du da schon mal drin?
Da war ich schon mal, ja.
Da wollte ich immer hin.
Ja, ist gut.
Ist gut? Ja, dann ist das unser Tipp auch nochmal. Okay. Ja. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten uns noch ein zweites Mal verabreden. Und ja, ich hoffe, dass jetzt alle deine Bücher lesen und man kann dich auch erreichen. Ich werde das natürlich in die Shownotes packen. Wer sagt, okay, ich habe Bock auf Transformation mit Tim, TT.
TT.
Soll sich melden.
Bitte sehr gerne, jederzeit. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, mit dir über diese Themen zu sprechen.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.